wir leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sagt Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hi, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Podcast für mehr Balance in besonderen Familien. Ich bin Isa und nehme euch hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Hier geht es um Neurodivergenz, darum, als Eltern trotz all dem Chaos und Stress die innere Balance zu halten oder sie wiederzufinden, das Leben zu genießen, mit Humor zu nehmen, aber auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Was immer Thema ist und was mir total am Herzen liegt, ist, euch zu zeigen, hey, auch wenn wir das nicht immer auf dem Schirm haben, ist unser Alltag im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön. Und der Hi Baby Podcast ist unser Ort, an dem wir uns miteinander verbinden, uns unterstützen, Kraft tanken, gute Laune bekommen und unser Familienleben gerade mit Neurodivergenz richtig durchrocken. Mega schön, dass du da bist. Heute bei deiner heimlichen Hi Baby Lieblingsfolge, oder? Sind wir doch mal ehrlich, die meisten von euch mögen die Recap-Folgen von mir am allermeisten, weil ich da so frei von der Seele plaudere und erzähle, wie es bei uns gerade war. Dazu erzähle ich auch gleich noch mehr, wenn wir gemeinsam erstmal eingecheckt haben hier in den Hi Baby Podcast. Denn das ist ja inzwischen hier einfach schon Ritual, dass wir erstmal gemeinsam nochmal zu uns kommen, zu uns finden, weil ich mir eben auch wünsche, dass der Hi Baby Podcast für euch eine kleine Oase im wuseligen Familienalltag ist. Und da gehört einfach für mich dazu diese Achtsamkeit, den Fokus mal wieder auf sich selbst zu lenken, weil wir das ja viel zu wenig tun im Alltag. Du darfst also sehr gerne mal die Augen schließen und in dich reinspüren, wie es dir gerade geht, was da bei dir gerade los ist. Einfach mal so scannen. Scann dich mal von oben bis unten durch. Irgendwas, was gerade zwickt, hast du? Kopfschmerzen, Verspannungen, beides. Bist du müde? Bist du gut drauf heute? Also so ein Scan, so ein, ja, tatsächlich so ein Check-in irgendwie im eigenen Körper, Geist, Seele. Das kann so wahnsinnig wertvoll sein. Es geht so kurz, kann man echt so dreimal am Tag für 10 Sekunden machen. Und das kann schon was verändern, weil man sich dann auch der eigenen Bedürfnisse wieder bewusster wird. Und wenn wir auf unsere eigenen Bedürfnisse achten und die auch zu einer Priorität machen, sind wir einfach resilienter, widerstandsfähiger, belastbarer und bessere Eltern für unsere Kinder, bessere PartnerInnen für unsere Partner. Wenn du magst, darfst du dich jetzt sehr gerne auch mal selbst umarmen. Also schling mal so die Arme um deinen Oberkörper und wieg dich ganz liebevoll von einer Seite zur anderen, wenn du gerade kannst. Wenn du nicht gerade Auto fährst oder irgendwo in der Öffentlichkeit bist und dir das mega unangenehm ist. Genau. Und du darfst auch gerne mal so mit den Händen über deinen Körper, so über deine Schultern so drüber streichen, dich mal selbst so wirklich so streicheln, dir was Gutes tun, mal liebevoll mit dir sein. Und wenn du da jetzt merkst, oh, das fällt dir irgendwie schwer, da hast du eine Hemmung oder vielleicht auch eine Abneigung dagegen, dann kann auch das schon ganz schön viel Aussagen über die Beziehung, die du zu dir selbst hast. Wenn du magst, dann tu dir noch irgendwie anders was Gutes. Vielleicht streckst du dich, vielleicht dehnst du dich, vielleicht drehst du dich mal in die ein oder andere Richtung, deine Wirbelsäule, deine Hüfte. Und dann atme noch einmal aus, die Restluft, und dann tief und vollständig über die Nase in den Bauch ein. In den unteren Bauch, füll die Lunge, halt kurz die Luft an und dann lass alles über den Mund tief und vollständig wieder raus. Wiederhol das Ganze noch 2-3 Mal, also tief über die Nase in den unteren Bauch einatmen und dabei die Schultern unten hinten lassen. Und beim Ausatmen noch ein Stückchen mehr die Schultern sinken lassen. Mach das gerne noch für dich bewusst ein bisschen weiter, während ich dir erzähle, wie ich heute da bin. Ich habe mir heute früh richtig gegönnt. Ich war spontan mit meinem Sub auf dem See, nachdem ich meine Tochter in den Kindergarten gefahren habe. Das ist was, das habe ich mir schon so oft vorgenommen. Immer gedacht, boah, mal so morgens auf dem See mit dem Sub. Wie geil wäre das? Und jetzt habe ich es echt geschafft und mal gemacht. Und mir natürlich direkt vorgenommen, das jetzt öfter zu machen. Wobei man das ja eigentlich gar nicht sollte. Ne? Man sollte ja dann einfach auch mal sich für dieses eine Mal, wo es geklappt hat, feiern. Und es war total schön. Also es war so richtig idyllisch, richtig ruhig auf dem Wasser noch. Ich war die Einzige, die auf dem Wasser war. Und noch ein Langstreckenschwimmer, der mit so einer riesigen gelben Ente, so einer aufgeblasenen Ente hinter sich dann so geschwommen ist, dass man ihn wahrscheinlich sieht. Oder für den Fall, dass er nicht mehr kann, dass er sich da ausruhen kann. Das war sehr, sehr, sehr wohltuend. Und ich war danach echt stolz auf mich, dass ich so was gemacht habe, was ich mir schon lange für mich selbst gewünscht habe und dann auch endlich das auch mal geschafft habe. Weil oft ist es ja so, dass man sich sowas ewig vornimmt und vor sich hinschiebt und dann allem anderen eine höhere Priorität irgendwie beimisst als dem eigenen Wohlbefinden. Genau, so bin ich da und heute ist Recap-Time. Ich habe mir hier notiert, ich gehe ja für die Recap-Folge immer so in unseren Monatskalender, den vergangenen Monat Mai, und gucke dann so durch, was war denn da los, was sind so Punkte, die irgendwie hier gut zu besprechen sind, wo ihr was für euch mitnehmen könnt, wo ihr euch verstanden und gesehen fühlt. Muttertag habe ich aufgeschrieben, Vatertag, Inklusionsplatz Hort, Jugendamt verklagt, haben wir auch gemacht im Mai, mal so nebenbei, das Jugendamt verklagt, junger Vater, ja, ist eine Story, ey. Elterngespräch im Kindergarten steht noch drauf, Mama-Tochter-Urlaub. Und dann auch noch klinisches Diagnostikgespräch für Autismus bei mir. Ja, ist einiges an Themen. Könnte man natürlich auch über jedes eigene Thema eine eigene Folge machen. Aber da ist ja die ADHSlerin in mir. Und nee, das packe ich alles in eins rein. Das erste auf meiner Liste, der Muttertag. Ich hatte einen ganz anderen Muttertag dieses Jahr als die Jahre davor. Denn die Jahre davor war ich immer so, ja, ich möchte halt auf jeden Fall den Tag mit meinen Kindern verbringen, weil es ist ja Muttertag. Und ich bin natürlich auch super gern mit meinen Kindern zusammen und liebe meine Kinder und schätze meine Kinder. Und die wollen ja dann auch an diesem Tag bei mir sein und mit mir Zeit verbringen. Und dieses Jahr habe ich davor mit einer Freundin gesprochen und die meinte zu mir so, ey, also ich wünsche mir zum Muttertag einfach, dass ich an einem ganzen Tag lang kein Mama, Punkt, 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 Fragezeichen höre. Also nicht, dass die Kinder mich einfach mal in Ruhe lassen und ich nicht immer für alles verantwortlich bin und das alles handeln muss. Und deswegen bin ich gar nicht da an dem Tag. Ich gehe ins Wellness mit einer Freundin, wir lassen es uns gut gehen. Und ich so, okay, alles klar, ja, wir wollten eigentlich in die Berge gehen, also wandern gehen. Weil das ist schon so, dass ich die Jahre davor immer mir was gewünscht habe, mir was ausgesucht habe und wir das dann auch, eben auch so gemacht haben. Und dann war aber schon so das Problem mit dem in die Berge gehen, wandern gehen, dass wir da, wo wir eigentlich hin wollten, haben wir gemerkt, da brauchen wir eigentlich 3 Stunden hin. Ups, bisschen Fehlplanung gemacht. Und dann war es von der Zeit her schwierig, weil mein Mann wollte auch noch zu seiner Mutter. Und meine Mama wäre bei uns mitgekommen und dann war ich irgendwie so, ja, ich weiß nicht so recht. Und dann habe ich abends spontan entschieden, also am Abend vor dem Muttertag, dass ich das jetzt genauso mache wie meine Freundin und meinem Mann die Kinder mitgebe, dass er mit den Kids zu seiner Mutter fährt und ich den Tag mit meiner Mama ohne Kinder verbringe. Dann habe ich da meinen Mann eingeweiht, der meinte so, ja klar, voll in Ordnung, kann er machen. Weil der hatte das eh schon angeboten, ob er eben eins der Kinder mitnimmt. Und da war ich eben noch so entrüstet. Meinte so, nein, also es ist ja Muttertag. Da sollen meine Kinder bei mir sein. Ich bin ja ihre Mutter. Und 3 Stunden später habe ich dann komplett die Meinung geändert. Und dann war das echt ein richtig geiler, also völlig anderer Muttertag. Die anderen Jahre davor waren auch schön. Und dieses Jahr war es halt so, dass wir gemeinsam gefrühstückt haben. Die Kinder haben auch wirklich Geschenke gebastelt. Das machen sie eigentlich schon. Ja, so seit 2, 3 Jahren, der Große eher schon ein bisschen länger und dann wurde mir die Geschenke überreicht und auch von unserem Sohn einfach mega süß, ganz, ganz toll hat er gebastelt. Ganz lange saß er da dran, das weiß ich. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt und ich habe auch so das Frühstück gemacht, auf das ich am meisten Bock hatte. Ganz egal, wie die anderen das finden. Und dann ist der Mann mit den Kindern zu seiner Mutter gefahren und meine Mama, die war beim Frühstück schon da, die ist dann bei uns geblieben und wir haben uns einen total entspannten Sonntag gemacht. Ich bin erstmal eingepennt auf dem Sofa, eine Stunde Mittagsschlaf noch gemacht, von 11 bis 12, glaube ich, so nach dem Brunch. Dann waren wir am See, sind auch wirklich richtig lange, ich glaube 3 Stunden waren wir auf dem Sub und sind so wirklich am ganz cool am See, durch den See, über den See, am See gefahren und haben so Ecken erkundet, die wir noch nie gesehen haben. Danach gab es Erdbeerkuchen, das hat sich nämlich meine Mama von mir gewünscht. Und da hatte ich dann auch so eine Erkenntnis, auf Instagram habe ich es geteilt. Also für alle, die mir auf Instagram folgen, ist es vielleicht jetzt nicht ganz so neu, dass ich wieder Kapazitäten habe zu backen und auch mehr zu kochen. Und das fand ich voll schön. Weil ich war früher immer total backbegeistert. Also gebacken habe ich schon immer sehr, sehr gerne. Und kochen fand ich auch cool. Also hatte ich nie ein Thema damit. Ich habe es nie ungern gemacht, aber jetzt auch nicht überaus gerne. Aber auch das war immer eigentlich Teil meines Alltags. Und irgendwann habe ich gemerkt, es macht mir immer weniger Spaß. Ich bin nur noch gehetzt beim Kochen. Ich bin nur noch gestresst. Und wenn ich dann auch mal was koche, wo ich richtig Bock drauf habe, was mir auch Spaß macht, gerade das zu kochen, dann wird es in der Regel von den Kindern nicht angerührt. Und das ist einfach frustrierend, wenn man dann mal wieder so 1,5 Stunden in der Küche stand und sich was überlegt hat und cool gekocht hat. Und dann heißt es von den Kindern so, boah, allein wie das schon aussieht, das werde ich nicht mal probieren, Mama. Ja, und so habe ich irgendwann still und heimlich immer weniger gekocht, immer weniger gebacken. Habe jahrelang auch zum Beispiel für so Obstkuchen wirklich den Tortenboden beim Supermarkt gekauft, obwohl das früher einfach ein No-Go für mich war, weil ein Biskuitboden backst du super schnell eigentlich. Naja, und jetzt habe ich gemerkt, oh, da war irgendwie wieder Kapazität da, da war Lust da und ich habe das auch für dieses Jahr auf meinem Vision Board stehen, dass ich mehr kochen und backen möchte und mir auch die Zeit dazu nehmen möchte, auch gerade so als Ausgleich zum Runterkommen. Und da macht es auch wirklich dann gar keinen Sinn, das irgendwie noch gestresst zu machen, zu versuchen, so in den Alltag rein zu integrieren, weil das ist für mich wirklich eine Möglichkeit, mich zu entspannen, runterzukommen, mein Nervensystem zu beruhigen, in dieses, also raus aus dem Kopf ist ja auch das, rein in das Tun, mit den Händen etwas kneten, arbeiten, rühren, riechen, abschmecken. Das ist ja alles mit sehr vielen Sinnen verbunden. Und dann habe ich meiner Mama eben so einen Erdbeerkuchen gebacken und war auch so, oh cool, ja, jetzt habe ich es mal wieder geschafft, einen eigenen Biskuitboden zu machen. Wie viele Jahre habe ich das nicht gemacht? Und dann haben wir noch den Erdbeerkuchen gegessen am Muttertag und die Kinder sind dann echt erst abends kurz vor der Schlafenszeit heimgekommen. Und es war auch richtig schön. Also so einen Muttertag mal zu verbringen ohne die Kinder und wirklich nur für sich selbst. Und dann musste ich halt auch an den Vatertag denken und an das, was ganz viele Männer da so machen. Mit dem Bollerwagen, ist das eigentlich so ein deutschlandweites Ding? Ich weiß gar nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare auf Spotify schreiben. Mit dem Bollerwagen, den lädt man mit Bier oder Alkohol voll und dann geht man irgendwo spazieren und besäuft sich. Unter Männern. Da kann ich, also ich schüttel gerade auch schon den Kopf. Ich kann einfach nur den Kopf schütteln. Was ist das wieder für zwei klischeehafte Tage? Die Erfinderin des Muttertags hat ja dann übrigens im Nachhinein das, was die Industrie aus dem Muttertag gemacht hat, aufs Schlimmste boykottiert. Und ich glaube, sie wurde auch dafür verhaftet oder so, weil sie auch dagegen vorgegangen ist oder so. Also es war eigentlich als so ein feministischer, nicht Kampftag, aber einfach wirklich so als Wertschätzung. Hey, ja, guckt mal, was eine Mutter das ganze Jahr über leistet. Dafür war das gedacht. Und was macht die Konsumgesellschaft daraus? Einen kleinen Herzchen-Glitzertag, wo man der Mama Pralinen schenkt und Blumen schenkt. Und bei unserem Bäcker gab es Hefeteigherzchen. Einfach nur Hefeteig. Nichts Besonderes gefüllt, überzogen mit einer Glasur, die noch nicht mal schmeckt. Pink in Form von einem Herz für 4 Euro. Wo ich dann auch denke, so ja, schlagt nur ruhig aus dem Muttertag auch noch euren Gewinn. Also ja, zerhackt auch noch diesen Gedanken des Muttertags und nutzt es für eure eigenen Interessen. Kriege ich echt das Kotzen. Und Muttertag ist dann immer so, ja, so dieses klischeehafte Bild, ne, von der aufopfernden, liebevollen Mutter, die immer dann freudig lächelt und mit allem irgendwo zufrieden ist, weil sie sich selbst ganz hinten anstellt. Und die Väter, die natürlich müssen die Väter auch geehrt werden. Natürlich, wenn es einen Muttertag gibt, muss es auch einen Vatertag geben. Also allein da finde ich, nein, muss man einfach nicht. Die Väter haben das Kind nicht geboren. Die Väter machen einfach nicht 80%, 90%, 95% der Care-Arbeit. Warum zur Hölle braucht es einen Vatertag? Mein Gott, mi. Also das ist echt, finde ich echt lächerlich. Man, ja, natürlich kann man auch dem Papa Danke sagen und so, aber das muss nicht auch noch ein extra Tag sein. Das ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Sorry an alle Männer, die jetzt zuhören, wenn ich euch dazu nahe trete. Aber ich finde es ganz ehrlich echt nicht gerechtfertigt, wenn man das mal so vergleicht mit was eine Mutter macht und was ein Vater macht. Alleine wie die Frau in der Schwangerschaft zurückstecken muss und einfach ihren Körper mit einem anderen Wesen teilt und gar nicht mehr für sich selbst essen und leben kann. Und dann auch noch die Geburt, aber dann gibt es auch noch natürlich einen Vatertag. Und am Vatertag gehen die Männer dann irgendwie noch mit ihren Freunden einen saufen. Und lassen es sich da auch noch gut gehen. Bei uns war der Vatertag irgendwie ganz, ganz unspektakulär, aber auch schon seit Jahren, weil mein Mann da immer arbeitet. Und dem dieser Tag auch überhaupt gar nicht wichtig ist. Ich gucke zwar trotzdem, dass die Kinder Geschenke haben und da auch was machen. Und ich frage meinen Mann immer so, hey, magst du dir vielleicht dieses Jahr mal frei nehmen? Wollen wir irgendwas Schönes machen? Und er sagt aber halt so, ja, nee, braucht er nicht. Kann man auch an jedem anderen Tag einfach was Schönes machen. Passt schon. Also das sind so diese zwei besonderen Tage, die ja jetzt im Mai angestanden sind. Und dann war im Mai auch noch so ein Vorkommnis. Ich habe das in der letzten Recap-Folge habe ich das auch angesprochen mit unserer Tochter, dass die einfach immer noch nicht so ganz eingewöhnt ist im aktuellen Kindergarten. Und ich da auch echt traurig darüber bin, weil man ja auch wirklich mit der Kindergartenwahl, da beschäftigt man sich, finde ich. Also ich habe mich da ausgiebig damit beschäftigt und habe geguckt, welche Kindergärten gibt es bei uns in der Umgebung. Welcher Kindergarten wäre jetzt für sie der beste und warum? Und dann kämpft man um einen Platz, dass man einen Platz ergattert. Und wenn man dann einen hat, ist man total glücklich. Und manchmal kann man halt auch einfach Pech haben. Und unsere Tochter ist halt einfach in einer Gruppe gelandet, in der es wahnsinnig viel Fluktuation gibt. Und es ist wirklich schon so der Running Gag. Also ich kann es echt schon gar nicht mehr ernst nehmen, wenn wieder eine Info kommt, wo es heißt, ah ja, die Erzieherin XY verlässt uns auf den so und so vielten. Und es ist dann auch so, dass diese ganzen Erzieherinnen innerhalb der Probezeit gehen und dann auch keine Kündigungsfrist haben. Und dann heißt es so, ja, die geht in 2 Wochen. Die hat gekündigt und ist dann in 3 Tagen ist die dann weg. Weil die hat ja auch noch Urlaub, Resturlaub und so. Und ich finde das einfach für Kinder einen Super-GAU, gerade auch wenn du neu in der Gruppe bist und es gibt überhaupt keine beständige Bezugsperson und das ist ein Kommen und ein Gehen und ich glaube, es geht vielen so. Man hört es ja aus vielen Einrichtungen, einfach was für super miese Zustände da herrschen, dass ErzieherInnen komplett am Limit sind, komplett überlastet sind, viel zu wenig Wertschätzung erhalten. Also auch da nochmal so der Reminder, wenn ihr da gute Leute habt, lasst es sie wissen. Gebt denen einfach auch die Credits, weil das ist nicht selbstverständlich. Die leisten so Enormes da jeden Tag, wenn sie wirklich also gut sind. Es gibt natürlich auch Leute, die ihren Job vielleicht auch da verfehlt haben. Aber wenn ihr da gute Leute habt, das kann man, glaube ich, nicht oft genug wertschätzen, dass man denen auch mal eine Kleinigkeit schenkt oder mal mitgibt oder einfach auch anerkennende Worte an die richtet, sich bedankt, freundlich ist, finde ich super wichtig. Und trotzdem kann man es halt nicht ändern, ja, wenn die dann kündigen und irgendwo anders hingehen oder was ganz anderes machen, weil sie sagen, ja, ich bin durch, ich schaff's nicht mehr. Für unsere Tochter war es einfach total anstrengend die letzten Monate und das merkt man ihr an. Und das besorgt mich natürlich auch zunehmend. Und da haben wir jetzt auch einige Elterngespräche, die anstehen oder auch die wir schon geführt haben, wo man dann einfach nochmal gucken muss. Und das war jetzt auch nochmal so für mich der Punkt, das hier anzusprechen, euch zu ermutigen, da über den inneren Schweinehund zu springen. Weil oft denkt man ja so, ich hab dann ungutes Bauchgefühl. Aber vielleicht wird's ja noch. Und man hat einfach schon so viele To-Dos auf der Tagesliste. Es gibt so viel anderes, was man unbedingt machen muss. Die Arbeit und wichtige andere bürokratische Hürden, was weiß ich. Und dann sind oft die Dinge, die jetzt nicht ganz am Brennen sind, die man halt aufschiebt. Und dabei ist es ja eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn du das immer weiter aufschiebst und aufschiebst, ja, es kann natürlich auch passieren, dass sich das von alleine dann löst und wirklich ihr da Glück habt und das gut wird. Und manchmal kann es aber halt auch sein, dass es dann eben erst zu einem Großbrand wird und ihr hättet den vermeiden können, indem ihr einfach schon mal früher das Gespräch gesucht hättet. Und das finde ich nochmal wichtig zu erwähnen, dass man da auch achtsam ist und damit achtsam umgeht. Vor allem auch bei Geschwisterkindern, von Kindern, die eine Besonderheit haben, weil die ja auch viel eher durchs Raster fallen, weil sie nicht so intensiv vielleicht ihre Bedürfnisse äußern wie das andere Kind. Und da immer wieder bewusst wirklich auch sich zu sagen, okay, ich werde jetzt mal den Fokus vom einen Kind ganz bewusst auf das andere setzen und mal gucken, läuft da eigentlich gerade auch alles gut und gibt es da eigentlich irgendwas? Finde ich super wichtig. Und ja, wir sind jetzt auch einfach noch immer noch am Gucken, was machen wir mit der Situation? Wie gehen wir damit um? Wie ist der Kindergarten aktuell überhaupt aufgestellt, in dem wir sind? Also ist da überhaupt absehbar Entspannung, die kommen wird? Oder wird es genauso schlimm bleiben, weil die einfach komplett unterbesetzt sind oder so? Da sind wir gerade eben in Gesprächen drin. Und ich bin auch ganz froh, dass wir das jetzt angehen, das Thema. Und gleichzeitig ist es ja auch so, ja gut, wenn wir jetzt entscheiden, das ist nicht der richtige Ort für unsere Tochter und das tut ihr da einfach nicht gut, so wie es gerade läuft, haben wir denn Alternativen? Ist ja auch nicht so easy, ne? Also es gibt ja auch wenig Kindergärten. Also ich kenne zum Beispiel jetzt gerade keinen, wo es einfach heißt, ja, wir haben noch einen Platz, könnt ihr zu uns kommen. Wobei ich jetzt auch von meinem Bruder in Hamburg gehört habe, dass es da gerade irgendwie spannenderweise total entspannt ist mit den Plätzen. Der hat jetzt mit seiner Tochter, sind die jetzt in die Kita gestartet vor einem Monat oder so. Und ich noch so, als er das geplant hat, als sie schwanger war, seine Freundin, und dann eben so geplant hat, ja, dann ein Jahr Elternzeit und dann Kita, habe ich noch so gemeint, ja, müsst ihr fall aufpassen, ja, das hatte ich damals auch so geplant, bis ich erfahren habe, dass die Kita meist erst zum neuen Kita-Jahr im September die neuen Kinder nimmt und unterm Jahr komplett voll ist. Und jetzt hatten die aber echt Glück und haben einfach unterm Jahr einen Platz bekommen. Voll geil. Also es ist wohl mal so, aber man sollte solche Themen ansprechen und einfach auch früh. Früh ansprechen, früh darüber sprechen, dass es die ErzieherInnen auch auf dem Schirm haben, dass sie da auch vielleicht ein bisschen, da einlenken können oder das nochmal ein bisschen begleiten können oder nochmal das Ruder wirklich rumreißen können, als wenn man immer selber hofft, dass das Ruder sich von alleine irgendwie rumreißt und das Kind dann auch so ein bisschen mit alleine lässt. Und wir haben da jetzt auch, glaube ich, ja, ziemlich lange gewartet, weil wir immer dachten, okay, aber jetzt wird's ja gut. Jetzt haben sie ja wieder jemand, jetzt aber. Und irgendwann verliert man dann halt auch mal die Hoffnung und denkt sich, okay, das kann ja jetzt irgendwie nicht so weitergehen. Also das war jetzt auch ziemlich anstrengend so im Mai. Und das Anstrengendste im Mai war aber tatsächlich unser Mega-Hassel mit dem Transport unseres Sohnes. Der ist ja nicht auf seiner Sprengelschule. Der ist auf einer anderen Schule, einer richtig tollen Superschule und geht aber bei uns im Ort in den Hort. Schöner Reim. Und da muss er natürlich irgendwie hinkommen. Das war damals schon, als wir das, also er hat einen E-Platz für den Hort und für den E-Platz, also wenn du einen Inklusionsplatz hast für dein Kind, dann ist das auch in diesem Paragraphen geregelt, steht mit dabei, dass es auch, also das Kind muss diesen Inklusionsplatz auch erreichen können. Also es muss auch dafür gesorgt werden, dass dieses Kind zu seinem Inklusionsplatz kommt und auch wieder abgeholt wird. Und wenn die Eltern berufstätig sind, dann muss das von anderer Stelle übernommen werden. Und da ist halt dann der Kostenträger des Inklusionsplatzes dafür zuständig. Je nachdem, wie jetzt genau die Besonderheiten des Kindes sind, ist es dann entweder das Jugendamt oder der jeweilige Bezirk, der Landesbezirk. Und bei uns ist es eben das Jugendamt. Und das ging einfach schon so los, dass ich beim Jugendamt angefragt habe, mich informiert habe und einfach Falschaussagen als Information bekommen habe. Und diese Informationen wurden mir aber wie Tatsachen verkauft. Natürlich am Telefon. Man will ja auch irgendwie so entgegenkommend sein, menschlich sein und mit denen telefonieren, statt immer alles schriftlich zu machen. Ich finde das immer die schönere Art und Weise und rufe dann auch gerne an. Der Nachteil ist, du hast dann halt auch nichts schriftlich. Und mir wurde damals auch gesagt, also für die Beförderung sind wir nicht zuständig. Das würden wir ja gar nicht stemmen können, wenn wir jedes Kind zu seinem E-Platz fahren würden. Also nee. Und ich habe das damals schon hier im Podcast erwähnt und dann hat sich eine von euch gemeldet, die, danke an diese Community hier, by the way, beste Community überhaupt, klar, die beim Jugendamt arbeitet. Eben nicht bei uns jetzt in der Region, aber egal, die Gesetze gelten ja dann auch deutschlandweit. Die Gesetze für Menschen mit Behinderung und Inklusion. Und die hat zu mir gesagt, das würde nicht stimmen, diese Aussage, und dass das Jugendamt eben sehr wohl dafür zuständig ist. Und daraufhin habe ich angefangen zu recherchieren und gemerkt, ich habe die Aussage von ihr einfach voll genommen. Und wir haben wochenlang diesen Transport geregelt und uns einen Mörderstress damit gemacht. Und dabei ist es gar nicht unsere Aufgabe. Und da war das einfach schon mal richtig anstrengend, das dann durchzuboxen und die darauf hinzuweisen und dann auch eine Lösung zu finden. Weil auch da fand ich, dann war das auch so, also generell finde ich den Umgang mit uns Eltern, also als würde es uns Spaß machen, solche Dinge anzusprechen. Als hätten wir da Bock drauf, ne? So, als würde ich da jetzt ankommen und wäre jetzt irgendwie im Luxusurlaub und würde da jetzt sagen, hey, aber mir fehlt auf meinem Cocktail noch das Schirmchen, weil hier auf dem Menü ist der Cocktail mit Schirmchen abgebildet und übrigens auch das ist tatsächlich wahr, wenn das so abgebildet ist, dann habe ich ein Recht darauf, dass ich es genauso auch bekomme. Das ist auch ein Gesetz. Ja, aber das habe ich nicht gemacht, ne? Also es gibt ja Sachen, wo man dann auch wirklich vielleicht die Augen rollen kann, sagen kann, na komm jetzt, also sei doch so penibel, muss man jetzt aber auch nicht sein. Sondern es geht halt einfach darum, dass wir beide voll arbeiten, mein Mann und ich, und wir nicht die Möglichkeit haben, um 12.20 Uhr in einem anderen Ort zu sein, um unser Kind abzuholen und dann zu seinem Hort zu fahren. Ganz geschweige davon, dass der dann wahrscheinlich gar nicht aussteigen würde, um in den Hort zu gehen, weil die Eltern ihn fahren. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Also es geht ja auch wirklich da um das Kindeswohl, das steht an erster Stelle. Und dann geht es darum, dieses Kind zu inkludieren in eine Gesellschaft und da die Weichen zu stellen. Und ich bin dann auch einfach behandelt worden, als hätte ich irgendwelche völlig abnormen Sonderwünsche. Und bin auch schon so fast ausgelacht worden am Telefon von der zuständigen Frau, die dann auch meinte, wie stellen Sie sich das denn vor? Ja, hätten Sie doch einfach einen anderen Hort gewählt. Und ich so, was meinen Sie denn damit, einen anderen Hort gewählt? Wir wohnen in diesem Ort. Und unser Sohn kann eben nun mal es wäre für ihn sehr, sehr von Nachteil, wenn er auf unsere Sprengelschule gehen würde. Natürlich würde das rein theoretisch gehen. Du kannst ja rein theoretisch jedes Kind in die Sprengelschule packen, rein rechtlich. Aber das würde einfach überhaupt keinen Sinn für ihn machen. So als hätten wir das, ne, als wäre das so eine Luxusentscheidung von uns gewesen, unser Kind in eine andere Schule zu schicken und jetzt von denen zu verlangen, ihn dahin zu transportieren. Also das war schon das eine, dass ich mich plötzlich rechtfertigen musste für Dinge, wo ich denke, Leute, das machen wir doch nicht freiwillig. Wie froh wäre ich, wenn mein Sohn einfach bei uns auf die Sprengelschule gehen könnte, wo dann auch ein Schülerbus bereitsteht, der dann all diese Grundschüler nimmt und zu dem Hort fährt. Ja, easy peasy, liebend gern. Aber dieses Los habe ich nun mal in meinem Leben nicht gezogen. Ich habe nun mal ein Kind mit einer Behinderung bekommen. Ein Kind mit einer Neurodivergenz. Ja, finde ich auch nicht geil. Also das fand ich schon einfach echt eine Frechheit, muss ich sagen. Wie man dann auch noch so sich rechtfertigen muss und das Gefühl bekommt, man würde jetzt da echt Dinge einfordern, die einem gar nicht zustehen, wobei man eigentlich ja echt ein pflegendes Elternteil ist, das sowieso schon einen extrem heftigen Alltag hat, dank den Strukturen im Übrigen. Also wenn unser Schulsystem modern und inklusiv gestaltet wäre Und so, wie es für kindliche Entwicklung auch förderlich ist, mit kleineren Klassen und so weiter, dann hätten wir das Problem gar nicht. Ja, kann doch ich nichts dafür, dass wir immer noch ein Schulsystem haben von vor 100 Jahren. So, dann war das dann endlich geklärt mit diesem Schulbus. Und jetzt habe ich rausgefunden, dass die da mit der Beförderung für unseren Sohn, mit dem Beförderungsunternehmen etwas gemauschelt haben, wo es nicht mal einen schriftlichen Vertrag zu gibt. Und wie haben wir das rausgefunden? Ich erkläre euch jetzt mal diese Geschichte, weil die ist echt, also die ist haarsträubend. In dem Ort, wo die Schule unseres Sohnes ist, da gibt es einen Hort, einen heilpädagogischen Hort. Und für diesen heilpädagogischen Hort, da gibt es einen heilpädagogischen Hort und es gibt auch noch einen heilpädagogischen Hort in einem anderen Ort. Und viele Kinder aus der Schule meines Sohnes gehen eben in einen von diesen beiden heilpädagogischen Horten. Der eine Hort ist ganz nah bei der Schule, da braucht man kein separates Busunternehmen, da wird es anders geregelt. Und der andere Hort ist aber eben in einem anderen Ort. Und unser Sohn ist einfach jetzt immer mit dem Bus mitgefahren, der eine Gruppe von Kindern in diesen anderen heilpädagogischen Hort im Nachbarort fährt. Und da konnte er mitfahren. Da hatte er seinen regulären Sitzplatz, dachten wir. Bis wir einfach eines Tages von der Schulleitung angerufen wurden, beziehungsweise von der Sekretärin von der Schulleitung, die meinte, ja, hier, Frau Demirel, was ist denn los? Ihr Sohn steht vor der Schule und musste wieder aus seinem Bus aussteigen. Und ich war so, hä? Wie, der musste aus seinem Bus aussteigen? Ja, der Bus kann ihren Sohn jetzt nicht mehr befördern. Was? Ja, und dann habe ich angefangen, das alles aufzudröseln. Ich, während meiner Arbeitszeit, in der Phase, in der mein Buch veröffentlicht wurde, muss man sich auch mal geben, wo ich eigentlich echt super viel extra noch auf dem Tisch hatte. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu arbeiten und zu gucken, was da eigentlich schiefgelaufen ist, bei wem, an welchen Stellen. Ich habe also zuerst mal beim Busunternehmen angerufen und gefragt, warum mein Sohn nicht mitgenommen werden kann. Und die meinten zu mir, naja, der Bus ist heute einfach voll besetzt und der wird auch künftig voll besetzt sein, weil dieser heilpädagogische Hort, der eigentlich zu Fuß erreichbar ist, der musste von einem Tag auf den anderen geschlossen werden, weil die Leitung ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat. Und du gibst deine Schwangerschaft bekannt und bist ab dem Tag freigestellt. Und dann hatte dieser Hort keine Leitung mehr und wurde deswegen notgedrungen von einem Tag auf den anderen geschlossen. Und all die Kinder, das muss man sich mal geben, das sind ja Kinder auch mit einer Autismusdiagnose, und anderen Diagnosen, aber vor allem die Kinder mit einer Autismusdiagnose sind von einem Tag auf den anderen aus diesem Hort rausgenommen worden, mit diesem besonderen Schulbus zum anderen Hort im Nachbarort transportiert worden und gehen da jetzt in die Gruppen mit rein, die ja eigentlich klein gehalten werden, aber jetzt einfach mal doppelt so groß sind. Ist natürlich kacke, aber Leute, wie kann sowas passieren irgendwie? Also das ist ja mal komplett, also organisatorisches, strukturelles Versagen, oder? Also mit sowas muss man ja irgendwo auch rechnen. Also wenn die Regelung besteht, dass wenn jemand die Schwangerschaft bekannt gibt, am nächsten Tag einfach nicht mehr da ist, kann es doch nicht sein, dass gerade bei so einem heilpädagogischen Hort, der von einem Tag auf den anderen zugemacht wird und dann auch noch die Kinder einfach in den anderen Hort gekarrt werden. Und ich meinte dann so, naja, gut, okay, dann muss man halt einen zweiten Bus irgendwie bereitstellen. Und daraufhin meinte dann das Busunternehmen zu mir, naja, also, um jetzt mal ehrlich zu sein, ihr Sohn steht hier gar nicht bei uns im System drin. Und ich war so, wie bitte? Nee, also mein Sohn hat keinen Beförderungsvertrag. Dann war ich wirklich auf 180 und habe beim Jugendamt angerufen. Und die reden sich natürlich dann auch da aus allem Möglichen raus. Anscheinend, das ist mein Wissensstand, hat der Chef dieses Busunternehmens irgendeine kleine Mauschelei mit unserem Jugendamt gemacht und gemeint, wenn ein Platz in diesem Bus frei ist, dann kann unser Sohn da einfach mitfahren. Keine Ahnung, ob die überhaupt extra für ihn bezahlen. Wahrscheinlich schon, denke ich mir. Ich glaube schon, dass das Busunternehmen da auch von profitieren möchte. Aber halt deutlich weniger, als wenn sie jetzt irgendwie eine extra Beförderung für unseren Sohn hätten machen sollen. Ist mir auch völlig wurscht. Wenn das so funktioniert, ist es ja gut. Aber die Abmachung war halt, und wenn der Bus mal voll ist, dann nimmt der Junge halt den nächsten freien Bus. Den nächsten freien Bus. Tja. Das ist ja mal eine sehr offene Lösung. Für einen Jungen mit einer Autismusdiagnose einfach ein absolutes No-Go. Ich meine, ihr kennt diese Horrorgeschichten von kleinen autistischen Jungs, die nach der Schule nicht mehr nach Hause gekommen sind und die man Wochen später irgendwo tot aufgefunden hat. Also es geht halt einfach nicht. Und dass das Jugendamt sowas zustande bringt, sowas festzuhalten, sowas als eine Beförderung. Wir wussten nichts davon als Eltern. Man hat uns nicht mal darüber informiert. Wir dachten natürlich, das sei alles unter Dach und Fach und fix geregelt. Wir haben nicht mal die Info bekommen, dass unser Sohn an diesem Tag nicht mitgenommen wird. Das Busunternehmen hat uns nicht informiert und auch das Jugendamt wusste nichts davon. Die dachten halt, ja, der Junge steigt halt dann einfach in den nächst späteren Bus ein. Dass der nächst spätere Bus 30 oder 40 Minuten später kommt, dass das für einen autistischen Jungen ein No-Go ist. Nicht zu wissen, wann kommt der Bus, wo kommt der Junge, ist 7 Jahre alt, Leute. Also ich glaube, allein auch für ein Kind ohne so eine komplexe Neurodivergenz wäre das, ist es also allein Aufsichtspflicht so. Also ich bin einfach nur sprachlos darüber und hab dann mit dem Jugendamt telefoniert und hab denen ganz klar gesagt, als das eben vorgefallen ist an dem Tag, naja, ist ja jetzt offensichtlich so, dass dieser Bus künftig diese ganzen anderen Kinder mitnimmt. Also höchstwahrscheinlich wird auch morgen und übermorgen und alle weiteren Tage erstmal kein Platz mehr frei sein. Kümmern Sie sich also sofort um eine Alternative. Und ich weiß von anderen aus der Community, dass es Jugendämter gibt, die dann für solche Fälle einfach auch Taxis organisieren für die Kinder, dass Behindertenfahrten auch von Taxis übernommen werden, dass das auch eine gängige Praxis ist. Und am nächsten Tag ist es gleich noch einmal passiert, obwohl mir zugesichert wurde, dass man sich sofort um das Thema kümmert. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass ein Tag verdammt kurz ist, aber dann hätte ich erwartet, dass die zuständige Frau im Jugendamt am Abend, wenn sie merkt, okay, ich finde, oder am Vormittag des nächsten Tages, wenn sie merkt, ich finde jetzt keine Lösung dafür, dass sie uns Eltern anruft und sagt, es tut mir leid, es war mir jetzt nicht möglich, innerhalb von 24 Stunden eine Lösung zu finden. Wir haben aktuell für ihren Sohn keine ganz konkret klar abgemachte Beförderung für nach der Schule, für in 2 Stunden. Das hätte ich erwartet, dass ich dann darüber informiert werde, dass es noch keine Lösung gibt. Aber das ist nicht passiert, sondern es ist wieder genau dasselbe passiert. Die Sekretärin der Schulleitung ruft uns an, zeitgleich ruft uns der Hort an und sagt, hey, wir vermissen euren Sohn, wo ist der, wir wissen nichts von ihm. Bei denen schrillen natürlich auch die Alarmsirenen, wenn da der autistische Junge einfach nicht kommt. Und die Sekretärin, also diese Schule ist wirklich ein absolutes Goldstück. Und die Sekretärin meinte dann auch zu mir, ja, die Klassenlehrerin wartet gerade aus Kulanz mit unserem Sohn auf den nächsten frei verfügbaren Bus und verpasst dadurch gerade eine Unterrichtseinheit. Also die musste dann ihren Unterricht dadurch ausfallen lassen bei einer anderen Klasse. Und ja, wir wussten einfach nichts. Also niemand wurde informiert von uns. Und es ist am nächsten, ich habe dann auch wieder versucht, beim Jugendamt anzurufen, zu fragen, was da los ist. Ging niemand ans Telefon. Es war 14 Uhr oder wahrscheinlich sogar noch 13.30 Uhr. Niemand erreichbar. Und am nächsten Tag ist das Gleiche nochmal passiert. Und da konnte dann auch die Lehrerin leider nicht mehr nach der Schule auf unseren Sohn warten. Mit unserem Sohn warten, meine ich. Weil sie dann auch private Verpflichtungen hatte. So, ja, eine Lehrerin hat ja auch noch ein Leben. Was ja übrigens auch geil war, weil sie auch meinte, ja, das Busunternehmen hätte dann auch noch total beleidigend mit den Lehrerinnen und der Sekretärin gesprochen und gemeint, naja, dann warten Sie doch einfach mit dem Kind. Das kann ja jetzt wohl nicht so schwer sein, dass man das Kind noch beaufsichtigt, bis der nächste Bus kommt. Also sind ihr auch noch richtig frech gekommen, obwohl man ja echt eigentlich dankbar hätte sein müssen. Ja, und dann hatte die Klassenlehrerin auch keine Zeit an diesem Tag und unser Sohn musste dann mit der Sekretärin auf den nächsten frei verfügbaren Bus warten. Und das ist halt einfach 30 bis 40 Minuten später der Fall, dass der dann kommt. Und jeder, der daheim auch ein autistisches Kind hat, weiß einfach, was für heftige Auswirkungen solche Abweichungen von der Regel und vom Alltag haben können. Das ist ja genau das, ne? Nicht wissen, was passiert, nicht wissen, wann kommt der Bus, wer sitzt in dem Bus, habe ich einen Platz in dem Bus? Dann kam er jedes Mal im Hort so spät an, dass die Essenszeit vorbei war, dass die Hausaufgabenzeit vorbei war. Er hatte Hunger. Er kam nach Hause und hatte dann ab da Angst, was am nächsten Tag nach der Schule passieren würde. Ich sag's euch, Leute, ich bin stinksauer, weil ich auch das Gefühl habe, im Jugendamt wird dieses Thema oder dieser Fall oder die Problematik dieses Falls einfach nur belächelt. Und ich denke mir, wie inkompetent kann man sein, dass man dort arbeitet, so einen Fall belächelt. Ich meine, ich habe am Telefon wirklich öfters auch unverschämte Antworten bekommen, wo ich ganz genau gemerkt habe, ja, die nimmt mich nicht ernst, ja, dann holen Sie doch Ihr Kind einfach selber ab. Ja, dann kann der halt jetzt nicht in den Hort, dann geht der halt jetzt, bis wir eine Lösung gefunden haben, nach Hause. Ja, wie stellt ihr euch das denn vor? Ja gut, dann ziehe ich die Buchveröffentlichung meines Buchs einfach nochmal zurück und sage, Leute, sorry, pflegende Mama hier, ich habe gerade keine Kapazitäten mehr oder mein Mann. Also wie stellt ihr euch das vor, Leute? Und dass da nicht mal eine Entschuldigung kommt, dass es nicht mal heißt, hey, es tut uns wirklich aufrichtig leid. Wir können das nachvollziehen, wie schlimm das für sie gerade ist. Wir geben unser Bestes. Der Hort hat dann auch nochmal beim Jugendamt angerufen und gemeint so, hey, das bringt hier unseren kompletten Alltag durcheinander. Was ist hier denn eigentlich los? Und dann hieß es, naja, also man kann jetzt nicht erwarten, dass man ad hoc eine Lösung findet. Sie sollen sich in 3 Wochen nochmal melden. Und das ist halt einfach was, ja, ihr merkt selber, ich könnte mich endlos darüber aufregen. Und wir haben uns dann auch rechtlichen Beistand geholt, weil die Sache ist halt über einen Monat jetzt, seit 5 Wochen ist die Sache nicht geregelt. Es interessiert irgendwie keinen. Es wird immer nur behauptet, ja, man kümmert sich darum und gekümmert wird sich einfach nicht darum. Und dann haben wir uns rechtlichen Beistand geholt und Gott sei Dank bin ich da einfach gut vernetzt. Und dann hat sich der rechtliche Beistand das alles angehört und hat gemeint, ja, Eilantrag beim Verwaltungsgericht stellen, das geht gar nicht. Also dem haben auch echt die Ohren geschlackert, als er die Sachen gehört hat und mit welchem, wie lapidar damit auch einfach umgegangen wird, so ja, dann klappt es halt jetzt mal nicht, so schnell können wir da jetzt auch nicht handeln und so. Und da dann wirklich auch die Eier in der Hose zu haben, das wirklich durchzuziehen und das Jugendamt zu verklagen, eigentlich ja auch das Landratsamt, weil da sitzt das Jugendamt ja mit drin, das ist schon eine Hausnummer und das haben wir jetzt halt einfach auch gemacht. Und auch eine Hausnummer dahingehend, dass es einfach verdammt zeitintensiv ist. Also ich habe das dann an meinen Mann übergeben, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich habe gesagt, so, jetzt musst du weitermachen, weil ich kann nicht mehr. Ich habe die zeitlichen Kapazitäten nicht. Ich muss ja irgendwie auch noch weiterarbeiten. Ich bin selbstständig. Wenn ich meine Arbeit nicht erledige, dann macht sie niemand. Seitdem baut mein Mann Minusstunden auf der Arbeit auf, kann man sich auch vorstellen. Zudem holt er auch gerade jeden Tag unseren Sohn ab und bringt ihn in den Hort, weil es einfach keine Lösung aktuell gibt. Also das ist so für mich natürlich das, woran ich mich in diesem Mai am allermeisten erinnere. Und die Wut, die da auch mit dabei ist. Ich bin da einfach stinkwütend. Und es liegt auch daran, dass wir im Rahmen der Behinderung unseres Sohnes oder der Neurodivergenz, ja, wenn man jetzt rechtlich und mit Paragraphen da, Pflegegrad und Schwerbehindertenausweis und so, wenn es um solche Sachen geht, dann ist es halt auch einfach wichtig, dass man das als Behinderung nochmal benennt. Die Behinderung ist ja auch wirklich durch die Gesellschaft gegeben. Ja, also er ist ja in der Schule zum Beispiel behindert, weil so viele Kinder in einer Klasse sind und weil da einfach so bestimmte Strukturen herrschen und so weiter und so fort. Aber ich bin deswegen auch so wütend und so krass genervt davon, weil das ja nicht das Erste ist, was nicht klappt. Sondern im Grunde habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass eigentlich gar nichts klappt. Ohne Scheiß. Also gut, ich muss sagen, der heilpädagogische Kindergarten, da haben wir einen Platz bekommen, das war wie ein Sechser im Lotto. Das hat echt geklappt. Aber es haben so viele Dinge einfach überhaupt nicht geklappt. Wir haben mit dem Schwerbehindertenausweis extreme Probleme gehabt. Wir haben da Sachen nicht drinstehen, die ihm zustehen würden, die uns im Alltag auch negativ beeinträchtigen, wo wir Widerspruch eingereicht haben, wo uns auch wirklich, da gibt es auch bei uns, gab es damals im SPZ, also unser Sohn hat ja die Diagnose im SPZ bekommen und wir hatten dann auch eine Beraterin, die dann informiert, was kannst du jetzt damit machen, wie gehst du jetzt mit dieser Diagnose um, kannst du einen Pflegegrad beantragen, einen Schwerbehindertenausweis, was hat das alles für Vor- und Nachteile, und die hat uns dazu auch beraten, hat dann auch gemeint, melden Sie sich bei mir, wenn irgendwas nicht klappt, und dann haben wir uns halt gemeldet und gemeint, naja, so sieht es gerade aus mit dem Schwerbehindertenausweis, und sie meinte auch, nee, also ganz klar steht ihrem Sohn das und das zu, einfach aufgrund der Diagnose, und sie weiß schon, dass die Behörden das in der Regel erstmal ablehnen und dass das einfach Usus ist, weil die sparen müssen aufgrund von Sparmaßnahmen. Und dann heißt es halt, okay, 60% musste erstmal, ist jetzt einfach so mal frei in den Raum gesprochen, als Beispiel, 60% der Anträge lehnen wir erstmal ab und dann gucken wir mal, wer Widerspruch einlegt. So. Und wenn du dann den zweiten oder den dritten Widerspruch einlegst, dann kriegst du es irgendwann. Aber Leute, das kann doch nicht die gängige Praxis sein, dass man so mit Menschen umgeht, dass man so Menschen behandelt, die in einem Sozialstaat, also generell Deutschland und die Behindertenrechte, das ist wirklich, da könnte ich brechen, weil ich mich da jetzt gerade im Mai so intensiv damit auseinandergesetzt habe und auch gemerkt habe, was das eigentlich alles für eine Farce ist und wie wenig Bock die Menschen haben, die hier Politik machen, überhaupt darauf haben, weil das ja so viel kostet. Aber dann, dann Spitzenmanagergehälter zahlen und dann hier mit Privatjets irgendwo hinfliegen. Ja, darüber wird natürlich nicht gesprochen. Ne? Also der Wirtschaft wird hier der rote Teppich ausgelegt. Und Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, gerade auch Kinder mit einer Behinderung, werden einfach überhaupt nicht gesehen, nicht gehört, interessiert niemanden, geht man ja eh irgendwie davon aus, dass die später keinen wertvollen Beitrag zur Wirtschaft beitragen können, weil das ist ja das, was hier gerade irgendwie alle interessiert. Das ist einfach zum Kotzen und es nervt mich hart, es macht mich richtig wütend. Und deswegen gehen wir jetzt auch gerade diesen Weg und klagen das ein und ich finde das genau richtig und würde da am liebsten noch ganz andere Wege gehen. Also wenn ich die Zeit hätte und die Nerven hätte, wenn ich mich mal klonen könnte, dann würde ich, glaube ich, so einen Klon nur dafür verwenden, all diese Ungerechtigkeiten wirklich zur Strecke zu bringen und den Leuten auch mal so dieses überhebliche Lächeln aus dem Gesicht zu radieren, indem ich ihnen mal erkläre, wie es eigentlich aussieht und wie unser Alltag eigentlich ist. Und was sie eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm haben. So. Ja, das war auch noch hier Teil des Mais. Dann habe ich noch zwei andere Sachen auf meinem Zettel stehen. Aber ich glaube, die bespreche ich einfach ein anderes Mal, weil das jetzt den Rahmen sprengen würde, wenn ich jetzt hier nochmal ein Fass aufmache. Und ich glaube, das könnte tatsächlich auch nochmal zwei extra Folgen geben, weil ich da auch noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen könnte. Genau, deswegen mache ich jetzt hier einfach mal den Topf zu und lasst euch mit meiner Wut aus dieser Folge gehen. Vielleicht ist ja auch gar nicht mal so schlecht, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr das auch alle kennt. Und wenn einer mal losgeht und sagt, hey, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt diesen Weg, vielleicht motiviert es ja auch jemand anderen auch mal zu sagen, hey, vielleicht auch im kleineren Rahmen. Man muss ja nicht immer direkt auch dann vor Gericht gehen. Mein Gott, ich hätte es auch gern anders geregelt. Aber dass man vielleicht auch mal im kleineren Rahmen sagt, hey, und da haue ich jetzt auf die Kacke und das lasse ich mir jetzt einfach mal nicht mehr gefallen. In diesem Sinne, happy Recap. Lasst euch doch gut gehen, gönnt euch was. Gönnt euch auch mal eure Wut, auch die darf mal da sein. Das ist auch wichtig. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr euch da wiederfindet, wenn ihr das nachvollziehen könnt, super gerne kommentieren auf Spotify oder wenn ihr irgendwo anders noch die Möglichkeit habt, das zu kommentieren. Mit 5 Sternen den Hi Baby Podcast bewerten und ihm auch voll gerne folgen und bei Spotify auch diese Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Info, wenn es eine neue Hi Baby Podcast Folge gibt. Am Mittwoch kommt wieder ein neuer, kurzer, knackiger Aha-Moment und am Sonntag dann wie immer die größere Hi Baby Podcast Folge. Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was, habe ich glaube gerade schon gesagt, ne? Alles Liebe, eure Isa.
Es gibt Geschichten, die werden kaum erzählt, weil sie wehtun.
Man hat immer Paare gesehen, wo es sofort geklappt hat und alle waren happy und der ganze Freundeskreis hat Babys bekommen.
Doch was passiert, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt?
Ja, das war ein Familienfest und da sind wir zwischendrin raus, in den Parkplatz, ins Auto und ich habe dir in den Bauch gespritzt. Da haben wir gesagt, oh Gott, wie die Junkies hier.
Ich bin Fanny Michaelis und das ist Du fehlst. Ein Podcast, in dem ich mit Frauen und Männern gesprochen habe, die sich sehnlichst ein Kind wünschen und das einfach nicht funktioniert. In diesem Podcast bekommen genau diese Geschichten ihren Platz.
Das ist dann so ein Ohnmachtszustand.
Und das Schlimmste ist tatsächlich zuzugucken, wie es an meiner Frau halt zerrt.
Ich will wissen, wie machen sie weiter und was gibt ihnen Kraft, neue Entscheidungen zu treffen.
Mr. Wright, der ist halt jetzt nicht da. Dann machen wir es halt alleine.
Ich glaube, wir haben den Sinn des Lebens noch mal ganz anders für uns gefunden oder wie auch immer man es nennt, ne?
Du fehlst. Zu hören in ARD Sounds und überall sonst, wo es Podcasts gibt.